Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück auf der Drehbühne. Mein Name ist Jan Mannschott und es freut mich, dass Sie auch im neuen Jahr wieder reinhören in unseren Theater-, Bühne- und Kulturpodcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Die 13. Ausgabe von dieser Serie trägt den Titel «Bitte schön klassisch». Gemeinsam mit Theaterleiter Jens Lampater gehe ich der Frage nach, was es mit dem vermeintlichen Wunsch nach klassischen Inszenierungen auf sich hat, was Menschen im Theater echauffiert und was früher noch die Aufreger gewesen sind. Wir beleuchten Stilbrüche, Theaterskandal und versuchen zu erfahren, ob früher noch wirklich alles besser war. Unser Gast der Woche.
Hallo, mein Name ist Jens Lampater. Ich bin Gesamtleiter des Stadttheaters Schaffhausen und freue mich auf eine neue Reihe mit neuen Podcasts und ein schönes Gespräch mit dir, Diane.
Ja, lieber Jens, du bist ja heute mein Gast und Gesprächspartner. Wir kennen dich eben als Gesamtleiter vom Stadttheater Schaffhausen, als Kulturbeauftragter der Stadt. Und seit der 5. Podcast-Folge zum Thema Othello kennen wir dich auch als Shakespeare-Experte. Ich werde dich in dieser Folge aber von der Gretchenfrage und Zitat der Woche verschonen. Die Spielerin-Runde hast du ja bereits hinter dich gebracht. Ja, aber,
das freut mich.
Aber ich werde dich nicht nur in deiner Funktion als Intendant, sondern auch ganz privat dazu fragen, wie du zum heutigen Thema stehst.
Gut, dann hoffe ich, dass wir das unterscheiden können. Weil natürlich ist immer die Programmierung von einem Theaterprogramm ist ja auch immer der Ausdruck von einem persönlichen Geschmack oder einer persönlichen Meinung. Aber es gibt sicher auch Unterschiede.
Da sind wir gespannt. Paris 1913. Es ist einer der grössten Skandale in der Musikgeschichte. Die berühmt-berüchtigte Tanztruppe Ballet Russe mit dem noch berühmteren Choreografen Václav Nijinsky präsentiert ein neues Ballett, Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Kaum hat das Orchester die ersten Töne gespielt und die Tänzer die ersten Schritte gestampft, bricht ein Tumult sondergleichen aus. Gelächter, Pfiff, Protestrufe, ja sogar Handgrifflichkeiten und der Schrei nach einem Arzt führt in die Ekstase gefallenen Tänzer. Noch nie hat das Publikum solche Töne gehört, noch nie solche Tänze. Jens, wärst du damals Intendant vom Théâtre des Champs-Élysées in Paris gewesen? Hättest du das revolutionäre Stück programmiert?
Ich hoffe doch ja, weil im Nachhinein wissen wir ja, dass das ein ganz epochaler Moment der Theater- und Ballettgeschichte war. Und es gibt ja im Englischen den Begriff, wir merken das ja jetzt gerade in den USA, wenn man da darüber redet, wie positionieren sich dort die Politiker, gerade bei dieser Wahl, to be on the right or on the wrong side of history. Ja, auf welcher Seite der Geschichte willst du stehen und wie willst du in die Theatergeschichte eingehen? Und man möchte natürlich dann lieber in die Theatergeschichte eingehen als die Person, die ermöglicht hat, dass diese legendäre Aufführung stattfand, als diejenige, die es nicht ermöglicht hat. Wobei dann ist die Frage, wer ist überhaupt in die Geschichte eingegangen? Aber natürlich, das weiß man natürlich nicht, aber ich hoffe doch ja, ich hoffe, ich hätte es gemacht.
Die Liste von Theaterskandalen ist lang. Vor allem seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehen Künstler und Theaterleiter ihre Aufgaben nicht mehr nur darin, ästhetische Normenkatalog zu füllen. Sie möchten der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, in der Kunst, auf der Bühne, auf Leinwand und auch in Büchern. Die Musiker möchten die schönen Harmonien hinter sich bringen und eher atonale Werke, oder mit eher atonalen Werken das konservative Publikum aufrütteln. Jens, ist das 2021 immer noch so? hat das Theater noch immer die Aufgabe, die Menschen zu informieren, sie aufzurütteln und ihnen Missstände vor Augen zu führen. Übernehmen die Aufgabe heute nicht Nachrichten in Zeitungen und Fernsehen?
Puh, das ist jetzt ein ganz weites Feld. Naja, also ich glaube, unsere heutige Zeit ist schon anders noch als in der, als im 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Also die Frage ist, was ist denn heute überhaupt noch ein Skandalon auf der Bühne? Hat man nicht diese ganzen Prozesse längst hinter sich gebracht oder längst diskutiert? Man muss da sicherlich auch unterscheiden zwischen Aufführungen in unserer aufgeklärten mitteleuropäischen Welt, wo seit langem Meinungsfreiheit und so weiter existieren, und Aufführungen in Asien oder in anderen Ländern, wo es wirklich noch gesellschaftliche Tabus gibt. Also wir leben ja in einer Gegenwart, wo gesellschaftliche Tabus eigentlich kaum noch existieren, und von dem her das Potenzial für das Theater, jetzt so einen Tabubruch zu unternehmen, vielleicht etwas gesucht ist. Aber du hast ja vorhin vom 19. Jahrhundert und auch von atonaler Musik und so weiter gesprochen. Ich glaube, letztlich kann man viel weiter zurückgehen bis in die Anfänge von der Theatergeschichte, und man findet immer wieder Punkte, wo das Theater doch als Kunstform sein Publikum herausgefordert hat und auch relevante Fragen gestellt hat. Und die Aufgabe, denke ich, hat das Theater heute nach wie vor. Aber es ist natürlich anders als vor 100 oder 200 Jahren, ganz sicher.
Wie war das in Schaffhausen? Was hat es da für Geschichten, Theaterskandale etc. gegeben, wenn du zurückblickst?
In der Geschichte der Stadt Schaffhausen ist der allererste Theaterskandal, war, bevor es überhaupt ein Stadttheater gab. Und zwar gibt es in den Annalen der Stadtgeschichte, es gab so diese wandernden Theatertruppen, die dann in verschiedenen Städten, also so im Zeitmittelalter etwa, in verschiedenen Städten Aufführungen gemacht haben. Und in Schaffhausen hat sich der Stadtrat dagegen entschieden, die überhaupt zu empfangen. Die hätten eigentlich gespielt dort, wo der heutige Bauernmarkt ist, dort beim St. Johann in dieser Halle, wollten die Aufführungen machen. Und der Stadtrat hat gesagt, nee, das passt uns nicht, das ist zu nah bei der Kirche, und dann da Theateraufführungen, das wollen wir nicht. Und die sind dann über die Brücke nach Feuerthalen und haben dann dort gespielt. Und das war wahrscheinlich der erste Theaterskandal in der Geschichte der Stadt Schaffhausen. Was das Stadttheater angeht, denke ich, ist insbesondere sind die 60er Jahre eine interessante Zeit, wo ja gesamtgesellschaftlich sehr viel in Bewegung kam, also sprich Flower Power Bewegung, sprich 68er Bewegung, auch die ganze Aufarbeitung vom Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, in Deutschland natürlich das gesamte Abrechnen mit der Generation der Mittäter und der Schuldigen im Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da sind einige Themen auch nicht an Schaffhausen vorbeigegangen und sind hier sicherlich auch kontrovers diskutiert worden. Aber grundsätzlich, Theater ist immer eine Auseinandersetzung zwischen Handelnden auf der Bühne und Beurteilenden im Publikum. Und da ist ganz klar, wenn die nicht alle gleichgeschaltet sind, was wir uns ja nicht wünschen, sondern wenn es da ein gewisses Potenzial für Unstimmigkeiten und Uneinigkeiten gibt, gibt es auch ein Potenzial für explosive Auseinandersetzungen.
Ja, kommen wir mal zurück zu den Skandal und Skandälchen in Schaffhausen. 1963, Stichwort Stellvertreter, Jens.
Ja, der Stellvertreter von Rolf Hochhut ist eines der Theaterstücke, was eben in den 60er Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern in Deutschland und eigentlich weltweit sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde und für sehr viele Skandale gesorgt hat. Kurz, worum geht's? Es geht da um eine fiktive Handlung, aber es geht um einen Kardinal in der katholischen Kirche im Vatikan, der zum Märtyrer wird, weil er sich gegen den Papst stellt, welcher sich nicht dazu durchringen kann, den Nationalsozialismus zu verurteilen. Und da geht es natürlich grundsätzlich um die Frage, ist denn Schweigen Mittäterschaft? Also macht man sich schuldig, indem man es unterlässt zu handeln? Ja, und das ist eben der Vorwurf, den Hochhut da formuliert an die katholische Kirche, die ja im Zweiten Weltkrieg größtenteils zugesehen hat und eine sehr passive Rolle eingenommen hat. Und dieses ganz, ganz explizite Anprangern dieser Rolle der katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg als eine Instanz, auch der Vatikan, der sich überhaupt nicht zu Mussolini und zu Hitler geäußert hat. Das war etwas, was in katholischen Kreisen in den 60er Jahren ein absolutes Skandalon war. Also gerade die Katholiken, auch die Katholiken in der Schweiz, wollten diese Frage nicht diskutiert wissen. Und für Schaffhausen war das so, also das Stück wurde Anfang der 60er Jahre in Berlin uraufgeführt durch Erwin Piscator. Das gab auch schon Skandale dort. Die Kirche hat sich da sehr dagegen gewendet, dass dieses Stück gespielt werden soll. Dann hat Basel die erste Inszenierung gemacht in der Schweiz. Da gab es auch quasi Straßenschlachten in Basel zwischen den jungen Katholiken, die verhindern wollten, dass es gespielt wurde und draußen vor dem Theater so viel Lärm gemacht haben, dass man drinnen nicht spielen konnte. Die Aufführungen konnten dann nur unter Polizeischutz stattfinden in Basel. Und das Stadttheater wurde dann zum Thema, weil das Stadttheater ja quasi in diesen Jahren fungiert hat als Filiale von den großen Schweizer Theaterensembles, also Schauspielhaus Zürich und Theater Basel. Das Schauspielhaus Zürich hat ja bis in die 80er Jahre hinein hier regelmäßig gastiert, das Theater Basel auch bis in die späten 70er mit Schauspiel- und Musiktheateraufführungen. Schaffhausen wurde das dann zum Thema, weil dann einige gesagt haben, ja, warum kam denn dieses Stück nicht nach Schaffhausen? Also es wurde hier nicht aufgeführt, aber allein die Tatsache, dass man es nicht gezeigt hat, gab eine Debatte. Das ist eigentlich ganz interessant, würde ich mir manchmal wünschen heute, dass sich das Publikum oder die Gesellschaft so sehr dafür interessiert, was wir gar nicht spielen und dass das sogar eine Debatte wird. Nicht nur, was man zeigt, sondern was man nicht zeigt. Ne?
Du hast vorher das Schauspielhaus Zürich unter der Ära Peter Löffler erwähnt. Wir hatten viele Stücke vom Schauspielhaus Zürich hier in Schaffhausen und nicht selten werden in unseren Reihen die guten alten Zeiten rund um das Schauspielhaus Zürich erwähnt. Eine Nostalgie rund um die Zeit, in welcher eben das Programm vom Schauspielhaus Zürich immer in Schaffhausen zu sehen war.
Ja, das ist in der Tat ganz spannend. Gerade Publikum älterer Semester sprechen einen doch immer wieder an und sagen, wann kommt denn endlich das Schauspielhaus einmal wieder? Und da gibt es so eine Nostalgie, wie du sagst, wo man dann denkt, das war eigentlich in jedem Stück stand Therese Giese und Maria Becker auf der Bühne und es war so toll und es war so großartig. Und das Spannende ist, gerade Peter Löffler, den du erwähnst, das war ja eine Intendanz, die ja krachend gescheitert ist, weil sie am Publikum vorbei programmiert hatte und einfach ein Programm gemacht hat, was dann in Berlin später funktioniert hat und in Kassel, wo Peter Löffler hingegangen ist. Ganz spannende Regisseure dieser Zeit, die zu ganz großen Theaterpersönlichkeiten wurden in den 70er Jahren. Peter Stein ist ein Beispiel, der war damals ein ganz junger Regisseur in Zürich und das kam aber in Zürich am Schauspielhaus nicht an und hier in Schaffhausen auch nicht. Also auch hier waren diese Inszenierungen von zeitgenössischen Stücken, Autoren wie Edward Bond zum Beispiel, die man gespielt hat, waren durchaus problematisch für das Publikum. Aber das wird heute ausgeblendet. Heute denkt man sich, ja, das war dann immer Andorra mit Peter Brogle oder es war immer Physiker mit Therese Giese oder mit Maria Becker. Das ist eigentlich interessant, wie wir natürlich als Menschen grundsätzlich auch in unseren Theatererinnerungen dazu neigen, die Vergangenheit zu verklären und die Dinge, die uns vielleicht irritiert haben oder gestört haben, zu vergessen und an die großen, glorreichen Zeiten der Vergangenheit zurückzudenken. Ist ja eigentlich schön, aber ich muss dann immer wieder, wenn ich im Dialog bin mit solchen Besuchern, die sagen, ja, damals das Schauspielhaus und eben diese großen Klassiker-Inszenierungen, muss ich sagen, ja, Moment mal. Also wenn man ins Archiv reinschaut, sieht man, dass durchaus auch andere Stücke kamen, zeitgenössische Stücke, die sehr, sehr kontrovers waren und die nicht unbedingt beliebt waren beim Publikum, obwohl es das große Schauspielhaus war.
Ja, ich glaube, das ist das Gesetz der schönen, guten, alten Zeit.
Ja, genau. Und das ist ja genau das Thema. Bitteschön klassisch. Also dieses vermeintliche klassische Theater, was sich viele vielleicht zurückwünschen oder wo man sagt, ja, warum müssen die Schauspieler jetzt unbedingt so mit der Jeans und mit dem Hoodie rumlaufen? Können die nicht irgendwie klassisch angezogen sein zum Beispiel? Und dann stellt man sich dann die Frage, ja, was bedeutet das denn? Also wenn jetzt irgendwie der Franz Mohr in Schillers Räuber, also muss er dann so rumlaufen wie in der Schillerzeit oder muss er irgendwie rumlaufen wie irgendwie ein Adliger grundsätzlich in der Zeit oder inwiefern darf man das übersetzen in die Gegenwart und so? Ich glaube, das sind Fragen, die dann interessant sind, wenn es darum geht, was ist denn dieser Begriff vom klassischen Theater oder gibt es den überhaupt? Und was sind diese Erwartungen? Ich habe das sehr viel, wenn ich mit Publikum diskutiere, zu hinterfragen, ja, was erwarten Sie sich denn? Und das wird dann ganz spannend, weil es ist sehr schwer, das genau zu formulieren, was man will. Man kann sehr genau sagen, was man nicht will, aber was man will, ist noch nicht so einfach.
Ja, diese Erwartungen und das klassische Theater, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ich komme nochmal zurück auf die Ära Peter Löffler, denn nach seiner Zeit ist es ruhiger geworden im Stadttheater Schaffhausen und die Theaterleitung hat sich ein bisschen vom Ehrgeiz oder ist ein bisschen vom Ehrgeiz abgekommen, das Publikum fordern und fördern zu wollen. Sprung heute, Jens, wie modern programmierst du in Schaffhausen?
Naja, ich habe ja vorhin gesagt, Theater ist ja immer eine Auseinandersetzung zwischen einer produzierenden Gruppe von Menschen auf der Bühne, also einer darstellenden Dimension, und dann irgendeiner Gruppe Zuschauer, die das ja auch schauen sollen und sich dazu verhalten sollen und das möglichst gut oder schlecht finden sollen, dass da ein Austausch, ein Dialog stattfindet. Das heißt, man kann nicht an seinem Publikum so stark vorbeiprogrammieren, dass das Publikum dann irgendwann keine Lust mehr hat auf den Dialog. Ja. Ich glaube, das war, wo ich hier angefangen habe, eigentlich grundsätzlich das Ziel, dass man sagt, man will schon eine Verjüngung im Programm, man will andere Akzente im Programm, man will ein zeitgenössischeres Programm, aber gleichzeitig muss man sich immer vor Augen halten, für wen man dieses Programm macht. Und es wäre natürlich fatal gewesen, wenn wir hier angefangen hätten vor 10 Jahren und gesagt hätten, okay, wir machen jetzt einfach das, was auf den Spielplänen der Off-Theater in Berlin so zu sehen ist, machen wir 1:1 hier. Und ob nach 2 Jahren überhaupt noch jemand kommt oder nicht, ist uns egal. Ja? Sondern es geht immer darum, in unserem Programm zu zeigen, guck mal, das Theater schaffen weltweit, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, in ganz Europa, ist wahnsinnig vielfältig. Und aus dieser Vielfalt versuchen wir für unser Publikum hier eine möglichst spannende Auswahl zu destillieren, eine möglichst große Vielfalt herzustellen und natürlich auch Kontroversen zuzulassen, natürlich auch Kontroversen zu führen, aber nicht um der Kontroverse willen. Und ich glaube, das ist so das, wofür man es zusammenfassen könnte.
Das ist ein Spagat, der wahrscheinlich nicht einfach zu lösen ist in deiner Rolle.
Es stellt sich ja dann die Frage immer bei der einzelnen Aufführung. Es stellt sich die Frage ja nicht generell, wie willst du programmieren oder nicht. Aber es gibt dann immer wieder so einzelne Inszenierungen, wo man sich sagt, geht das oder geht das nicht? Oder ist das denn, funktioniert das oder nicht? Und ich merke es dann bei mir selber, ich muss dann auch selber davon begeistert sein. Wenn ich von einer Aufführung begeistert bin und finde, die ist super, wie zum Beispiel das letzte Mal, dass das Schauspiel aus Zürich, wenn wir wieder darauf zurückkommen, bei uns war auch mit einer Physiker-Inszenierung, allerdings in der Regie von Herbert Fritsch. Wahnsinnig wilde, virtuose Inszenierung, super besetzt, wirklich ganz, ganz toll gemacht, aber überhaupt nicht das, was man sich so landläufig als so einen klassischen Dürrenmatt vorstellt. Und da haben wir auch wieder gesagt, okay, schau mal, das ist wirklich eine Form, die funktioniert. Das ist ein Stück, was funktioniert, eine Inszenierung, die funktioniert und die super witzig und virtuos gespielt ist. Aber sie ist nicht das, was man sich erwartet. Und das hat eigentlich grosso modo fürs Publikum funktioniert. Aber sicherlich gab es da auch einige, die gesagt haben, ja, Moment mal, wo ist denn bitte meine Maria Becker und meine Therese Giese?
Also schon innerhalb vom Schauspielhaus Zürich. Weil wenn man zurückschaut in die Geschichte, der Physiker vom Schauspielhaus Zürich war des Öfteren auf dem Spielplan. Und es wäre eigentlich noch spannend, die einzelnen Produktionen zu vergleichen.
Also gerade in dem Fall sind es extreme Unterschiede. Und der Herbert Fritsch hat natürlich in dieser Inszenierung wirklich das Ding komplett durch den Fleischwolf gedreht, aber trotzdem eine witzige und dem Dürrenmatt letztlich gerecht werdende Inszenierung geschaffen, die so überdreht war und so skurril, dass sie auch diese Verrücktheit, die das Stück ja mitbringt, ja, ein Irrenhaus, wo 3 Physiker eingesperrt sind, die irgendwie die Weltformel entdeckt haben und sie haben sich dann dort selbst in die Isolation begeben und spielen eigentlich die Verrückten und sonst was. Ich meine, es hatte genau diese Dimension von einem wirklich komplett verrückten, durchgeknallten, nicht mehr rationalen Raum. Und das ist ja eigentlich spannend, weil es eigentlich auch da was macht mit der Vorlage, ne?
Ein Klassiker, schrill, durchgeknallt und zeitgemäß. Und dabei sind wir auch wieder bei den Klassikern. Wer kennt sie nicht, die Melodie vom Triumphmarsch aus Verdis Aida? Mehrfach ist die Oper auf dem Spielplan vom Stadttheater gestanden und vor knapp 4 Jahren hat das Schaffhauser Publikum das monumentale Werk als Taschenoper auf unserer Bühne gesehen. Klassiker wie Othello, Die Physiker, Faust, Der zerbrochene Krug, Tosca oder Die Zauberflöte stehen immer wieder auf dem Programm. Alles ein und dieselbe Klassiker, nur mit austauschten Darstellern und Künstlern? Zum Glück nicht. 2016 haben wir zum Beispiel unter dem Titel «Werther» eine One-Man-Show vom Goethe-Klassiker «Die Leiden des jungen Werther» mit Starschauspieler Philipp Hochmeier gezeigt. Videoprojektionen sind zum Roadmovie geworden und die grandiose Aufführung war eine Art Lesung, Monodrama und Performance gewesen. Die Botschaft ist faktisch dieselbe geblieben. Darstellung eine völlig neue. Ebenso der Tanzobig vom NRW Junior Ballett vor ziemlich genau einem Jahr. Hashtag Zauberflöte 3.0 ist der Titel vom Programm gewesen. Dabei haben Mozart seine Figuren Tamino, Papageno, Pamina und wie sie alle heissen, mit digitalen Zeitalter gekämpft. Gleiche Figuren, gleiche Musik, anderes Zeitalter, abgewandelter Handlungsstrang. Jens, wieso werden die Klassiker immer wieder aufgegriffen und neu in Szene gesetzt? Warum hält man an diesen alten Werk fest und macht etwas Neues daraus? Da kommen wir mal wieder zurück auf den Begriff, was ist klassisch, was bedeutet klassisch überhaupt?
Weites Feld, spannende Frage. Also der Begriff der Klassik, es kommt ja eigentlich aus der, also in der Musik gibt es ja die Wiener Klassik, Mozart, Liszt und so weiter. Dann gibt es im Theater die Weimarer Klassik, Goethe, Schiller. Ja, und ich glaube, heutzutage ist es so, dass man mit dem Begriff Klassik eben diese großen Stücke meint und möglichst in einer konventionellen oder in einer Form, wie man sich das halt so vorstellt. Ja. Der Grund, warum wir die Stücke immer wieder spielen, ist, also es gibt ja viele Stücke, die wir nicht wieder spielen. Ja. Die Soldaten von Lenz zum Beispiel. Oder Stücke von August Wilhelm Kotzebue oder so. Also es gibt ja sehr, sehr viele Theaterstücke, die sich nicht gehalten haben. Es gibt aber Stücke, die sich gehalten haben. Sophokles, Euripides, Molière, Shakespeare, Goethe, Schiller. Und die haben sich gehalten, weil sie einfach verdammt gut sind. Und weil sie einfach letztlich irgendwie zu unserer Menschheitsgeschichte auch beigetragen haben und beitragen. Also in der Antigone vom Sophokles wird zum ersten Mal die Frage gestellt, was ist Recht und Gerechtigkeit? Ja, gibt es einen Unterschied zwischen im Recht sein, Recht haben und das Recht auf seiner Seite zu wissen zum Beispiel? Ja, zum allerersten Mal vor 2.500 Jahren. Ja, man spielt die Stücke immer wieder, weil diese Fragen natürlich überzeitlich sind. Im Faust genauso. Ich meine, die Fragen, die sich der Faust stellt oder die Fragen, die sich ein König Lear stellt oder ein Hamlet stellt, sind Fragen, die heute genauso relevant sind wie vor 400 Jahren, vor 250 Jahren. Und weil die Stücke einfach verdammt gut sind. Trotzdem ist man natürlich immer in einer gewissen Gegenwart, wenn man diese Stücke macht. Also man ist ja, das finde ich die ganz spannende Frage dabei. Also wir leben jetzt im Jahr 2021 und wir setzen uns auseinander mit einem Stück, was in der Zeit geschrieben worden ist, was wir überhaupt nicht verstehen. Die wir überhaupt nicht verstehen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Und was machen wir draus? Ja? Versuchen wir zurückzugehen und zu gucken, ja, wie war das denn damals und wie hat man das denn damals gemacht? Gehen wir den Weg von einer Rekonstruktion, ist ja in der Musik sehr, 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 sehr beliebt und so diese historisch informierte Aufführungspraxis, die sich gerade bei der Barockmusik und so weiter total durchgesetzt und etabliert hat, dass man sagt, wie waren die Instrumente gebaut, wie hat das geklungen, möglichst auf Originalklang und so weiter. Gehen wir das auch im Theater, diesen Weg? Oder sagen wir, okay, schau mal, wir haben hier einen Text, wir haben Figuren, aber was heißt es für uns heute? Was erzählt uns die Geschichte heute. Ja? Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Ganze ab.
Aber warum macht man das denn unter dem Deckmantel eines Klassikers? Man kann ja eigentlich die Inhalte, die Botschaft herausfiltrieren und etwas ganz Neues machen. Also es lehnt sich immer an der gleichen Handlung an, oder das Stück trägt den Titel, hat das Marketingzwecke, dass man da sich an etwas festhalten kann und gewisse Erwartungen mitbringt? Oder woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also kommen mehr Zuschauer, wenn es der Sommernachtstraum von Shakespeare ist, als wenn man sagt, irgendwie Teenager in Love im Wald. So.
Schöne Übersetzung.
Keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt natürlich schon so dieses Thema der Schullektüre, der Literaturgeschichte und so weiter. Und diese Stücke und diese Texte sind ja nicht umsonst in einem gewissen Kanon, der immer weiter erodiert. Also wir sind ja immer, ich merke das immer wieder, wenn ich einen Spielplan mache und ich denke zum Beispiel, oh ja, komm, Kabale und Liebe von Schiller. Ja? Auch ein großer Theaterskandal übrigens. Kabale und Liebe, das muss man doch kennen, das lesen die doch sicher in der Schule. Und dann sprichst du dann mal mit einem Kanti-Lehrer und er sagt, Kabale und Liebe, ja, vielleicht lesen wir die Glocke oder vielleicht lesen wir irgendwie die Räuber, aber Kabale und Liebe, nee. Und komm schon gar nicht mit Wallenstein oder mit Fiesco von Schiller, was kein Mensch mehr kennt, ja. Aber es gibt diesen Kanon und ja, und es ist eigentlich schön. Ich meine, es ist schön, dass es diese Stücke nach wie vor gibt. Aber trotzdem, das, was du beschreibst, gibt es ja auch. Es gibt ja zum Beispiel Romeo und Julia. Ja, dieser Stoff, den gibt es zum ersten Mal bei Shakespeare. Da ist er aber auch noch nicht. Also den hat ja Shakespeare auch nicht erfunden, sondern den hat er aus irgendeiner Novelle von aus der italienischen Renaissance gefunden, diese Geschichte. Dann hat er Romeo und Julia geschrieben. Dann schreibt Vincenzo Bellini irgendwann I Capuletti e i Montecchi, dieses große Belcanto-Opernwerk, was genau die gleiche Handlung ist, aber einfach ein anderer Titel. Dann macht Leonard Bernstein irgendwann seine West Side Story, genau die gleiche Handlung, spielt aber in New York in den 70ern. Also man kann das auch machen, aber die Stoffe, die Geschichten, die bleiben ja gleich.
Also liegt es vielleicht an den falschen Erwartungen vom Publikum, wenn sie ein Romeo und Julia im Stadttheater sehen oder sonst wo?
Ja, vielleicht. Also wobei falsche Erwartungen, ich meine, es gibt ja grundsätzlich einfach mal eine Erwartung. Wir haben ja auch Romeo und Julia programmiert 2011 in einer sehr auch kontroversen und ziemlich wilden und schrägen Inszenierung, die aber trotzdem verfangen hat beim Publikum. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich so es gibt so das Vorurteil gegenüber dem Theater, ja, das ist ja alles gar nicht mehr klassisch oder alles gar nicht mehr original, sondern das ist dann immer so modernisiert. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, sie wollen schon Theater sehen, aber nur nichts Modernes. Ich meine, was heißt Moderne? Die Moderne als Bewegung in der Kunst gibt es seit den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert. Ja. Wir sind ja schon über die Postmoderne hinaus, aber das ist ein anderes Thema. Es gibt schon so diese vagen Erwartungen, wie was zu sein hat, möglichst klassisch. Aber dann, man steht immer wieder vor der Herausforderung, wie man das vielleicht entkräftet oder wie man das Publikum da auch abholen kann. Weil Shakespeare ist ein ganz gutes Beispiel. Also, wenn mir jetzt gesagt wird, mach doch Romeo und Julia, aber mach doch Romeo und Julia bitte klassisch. Was heißt das dann? Also schaue ich mir dann die Verfilmung von Franco Zeffirelli an. Ich glaube, die ist irgendwann aus den 50er, 60er Jahren. In Verona gedreht und halt irgendwo mit so italienischen Renaissance-Kostümen? Oder tragen die Leute dann das, was man zu Shakespeares Zeit auf der Bühne getragen hat? Ist ganz spannend, weil selbst Shakespeare hat es ja nicht gemacht. Also gibt es ja aus Shakespeares Zeit ganz, ganz wenig. Aber eine Anekdote ist spannend in der Forschung und die ist die, dass es eine Darstellung gibt von einer Aufführung von Julius Caesar. Und dann sollte man ja meinen, wenn die damals klassisches Theater gemacht hätten mit ihrem Julius Caesar, dann wären ja die Schauspieler alle in der Toga rumgelaufen. Sind sie aber nicht, sondern die hatten die Kleidung ihrer Zeit an. Also schon zu Shakespeares Zeiten, das haben die Elisabethaner in elisabethanischen Kostümen Geschichten aus dem alten Rom erzählt. Ja? Also was spricht dann dagegen, dass ich heute einen Romeo auf die Bühne stelle, der einen Hoodie anhat und ein Smartphone in der Hand? Ja? Also das ist ja genau der Punkt, oder? Schon Shakespeare hat diese alten Stoffe genommen und hat gesagt, ich erzähle sie in meiner heutigen Zeit, mit meiner heutigen Sprache und so weiter. Und warum machen wir das nicht? Oder warum haben wir so viel Vorbehalte im Publikum, wenn wir das machen? Das finde ich enorm spannend.
Und sowas wissen wahrscheinlich eben nur die Shakespeare-Experten, wie du es deiner bist.
Nein. Aber es ist, ich meine, die Frage stellt sich immer wieder, auch bei eben Rekonstruktion oder Innovation. Das ist einfach, diese beiden Pole sind extrem spannend. Auch am Globe Theater zum Beispiel ist nochmal eine Shakespeare-Anekdote. Entschuldigung, ich langweile damit vielleicht mittlerweile. Aber das ist ja ein Theater, was ja erbaut worden ist, um auch als Forschungsgegenstand zu funktionieren, um nachzuvollziehen, wie hat man damals Theater gemacht, wie ist es aufgeführt worden, wie waren die Kostüme. Also da hat ja keines der Kostüme im Globe Theater hat einen Klettverschluss zum Beispiel oder einen Reißverschluss, gar nicht, sondern es sind wirklich nur Materialien und Techniken, die man damals im 16., 17. Jahrhundert hatte. Jetzt haben die aber eine neue Intendanz gehabt, vor ein paar Jahren, Emma Rice, eine super Regisseurin, die in der Londoner und in der englischen Theaterszene unglaublich erfolgreich war. Und die hat dann, ist dann dort angeeckt, weil sie zum Beispiel sich erlaubt hat, richtig Beleuchtung mal zu machen dort, in diesem historischen Kokon, ja, wo eigentlich zu Shakespeares Zeiten wurde mit Tageslicht gespielt und das Globe hat davor seine Aufführung mit einer ganz, ganz, ganz dezenten generellen Beleuchtung gemacht. Das heißt, man hat so ein bisschen versucht, Tageslicht nachzuempfinden. Die Aufführungen finden auch am Abend statt, weil das Publikum geht heutzutage am Abend ins Theater. Aber mit einer ganz dezenten Beleuchtung, keine Follow-Spots, kein Schnickschnack. Ja. Und dann hat die Emma Rice in ihrer Eröffnungsintendanz hat sie einen Sommernachtstraum inszeniert, wo die Titania eine Drag-Queen war. Das Ganze war eine enorm, ich habe die Aufführung gesehen, das ist eine super Aufführung gewesen. Das war so eine frivol lustige Party, wie sie irgendwo in London halt in irgendeinem Untergrundclub stattfinden könnte normalerweise, aber nicht im Globe Theater. Ja. Aber diese frivol lustige Party, ich habe ja vorhin gesagt, es geht ja um Teenager in Love im Wald, ja, das ist ja das Thema. Diese frivole Party hat 1:1 korrespondiert mit dem Shakespeare-Text, 1:1 korrespondiert mit der Handlung, war gut inszeniert, gut gespielt und ein Riesenerfolg, ja, ausverkauft. Nur hat das nicht ganz korrespondiert mit den Erwartungen des konventionellen Publikums dieses Hauses, ja. Und man hat dann entschieden, das ist eine sehr kontroverse Entscheidung, auch kulturpolitisch sehr kontrovers diskutiert, vor 3-4 Jahren war das, man hat dann entschieden, diese Intendanz von Emma Rice zu beenden, zu sagen, nee, das passt uns hier nicht rein. Unsere Aufgabe an diesem Haus ist Rekonstruktion. Wir wollen Plüderhosen, wir wollen elisabethanisches Theater, wir wollen diese historisierende Form. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht, the hottest show in town zu sein, was man geschafft hätte, ja, sondern unser Auftrag ist, zu rekonstruieren. Und das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja. Ja, und da sind wir wieder bei diesen Erwartungen. Jens, ganz persönlich, bist du einmal schon in eine Vorstellung gegangen mit falschen Erwartungen? Musstest du vielleicht gar die Vorstellung verlassen, weil es gar nicht dem entsprochen hat, was du dir vorgestellt hast?
Ja, natürlich, das kommt ja ständig vor. Aber das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Also man kann ja dann auch überzeugt werden. Das Schlimme ist ja, wenn man sich gar nicht einlassen kann, sondern wenn man von vornherein irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt diese Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, bin ich unzufrieden, gehe nach Hause. Also spannend ist ja, was das mit einem macht. Aber ich habe viele Aufführungen auch schon vor der Pause verlassen, weil ich einfach gedacht habe, nee, also das muss ich mir jetzt nicht antun. Das ist klar.
Ja. Ja, hast du Beispiele dafür?
In letzter Zeit natürlich nicht, weil ich jetzt wirklich erschreckenderweise seit einem guten halben Jahr auch wirklich nicht mehr in einem Live-Theater war, weil es ja auch nicht möglich. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe eine Aufführung gesehen am Edinburgh Festival vor x Jahren. Das war so ein 7-Stunden-Marathon von Paul Claudels Seidenem Schuh von einem französischen Regisseur. Ich erspare dir den Namen, weil sonst bin ich jetzt da kritisch gegenüber einem Regisseur. Und das macht der, darum geht es ja auch gar nicht, sondern das war einfach eine Aufführung, die unsagbar langweilig war. Sprachlich brillant wahrscheinlich, aber es ging einfach wahnsinnig lang. Und ich bin dann so nach anderthalb Stunden, habe ich gesehen, das führt auch nirgends mehr hin und habe mich dann entschieden, die Aufführung zu verlassen. Das gibt's. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Punkte. Ich glaube, die Frage ist, bei welchen Inszenierungen oder bei welchen Formen geht man noch mit als Zuschauer und wo geht man nicht mehr mit? Und unser Ziel muss ja sein, als Theaterschaffende oder Theaterprogrammierende, muss ja sein, eben diesen Dialog mit dem Publikum nicht zu verlassen und nicht zu einem La pour la oder Theater um des Theaters willen zu kommen, dass einem vollkommen egal ist, wie das Publikum reagiert, sondern, und da setzen wir ja bei uns im Stadttheater besonders drauf, mit Publikumsgesprächen, mit Einführungen und so weiter, zu einem Dialog zu kommen zwischen dem Publikum und dem, was auf der Bühne stattfindet. Und da gibt es Punkte, wenn ich mir heute anschaue, wie gewisse Inszenierungen ablaufen, wie gewisse Stücke auf die Bühne kommen, wo ich schon finde, finde ich schwierig. Also ein Thema, was ich sehr schwierig finde, ist so die Integration von Laien, also in der Form, dass man dann Gefahr läuft, Leute auszustellen. Also Christoph Schlingensief hat ja, ist ein ganz, ganz spannender Theatermann gewesen und hat aber unter anderem Formen gemacht, wo er einfach Leute, auch Leute mit offensichtlicher Beeinträchtigung, geistiger Behinderung und so weiter auf die Bühne gestellt hat und für diese Personen natürlich unglaublich spannende Projekte kreiert hat. Aber fürs Publikum gab es dann immer noch so ein gewisses Element von, da wird jemand ausgestellt, ja, da wird irgendeine Grenze überschritten, auch in der Art und Weise, wie man mit den Leuten, die dort auf der Bühne stehen, umgeht. Das ist was, damit konnte ich mich nie anfreunden, obwohl das in der Kritik teilweise riesig gelobt wurde und Schlingensief dadurch quasi auch wieder eine ganz eigene Theaterform gefunden hat. Er hatte quasi ein Ensemble, so Oddfellow-Ensemble sozusagen, ganz, ganz von sonderbaren Typen und so. Und das hatte eine ganz eigene Form, aber ich fand es immer sehr, sehr schwierig, damit warm zu werden. Und jetzt momentan gibt es eine Arbeit im Tanztheater. Ich kenne mich im Tanztheater nicht so gut aus wie du, aber das ist was, wo ich auch sehr große Schwierigkeiten damit habe, obwohl die als bemerkenswerteste Inszenierung des letzten Jahres gilt. Die Arbeit Tanz von Florentina Holzinger heißt die, ist eine junge österreichische Regisseurin und Choreografin, die ausgeht davon, dass Balletttanz ja eigentlich Qual ist, also Spitzenschuhe und so weiter, dass eine körperliche Qual ist, den Balletttanz professionell zu machen, ist es sicherlich auch, aber die diese Wahrnehmung dann darin übersetzt, dass sie ihre Performerinnen wirklich bewusst körperlichen Qualen aussetzt. Also die hängen sich dann an der nackten Haut in irgendwelche Tragwerke hinein und sonst was und also da bin ich dann wirklich so ein bisschen, da leide ich dann als Zuschauer auch selbst und frage mich, ist das denn unbedingt nötig? Also, falls du fragst, ob wir diese Aufführung mal bei uns in Schaffhausen sehen werden, ich werde sie mir und unserem Publikum ersparen, auch wenn ich dann Gefahr laufe, nicht das allerspannendste Haus auf diesem Globus zu sein. In mancherlei Wahrnehmung.
Ja, bei Florentina Holzinger scheiden sich die Geister. Und da ist also dann ein Punkt erreicht, wo es bei dir Stopp heißt.
Ja, es ist ja keine Zensur, sondern es ist einfach eine bewusste Entscheidung, diese Inszenierung nicht zu zeigen, weil man selber nicht dafür brennen kann und weil man es vielleicht auch dem Publikum nicht zumuten will, wobei der Begriff einer Zumutung ja auch schwierig ist. Also es ist ja immer so, sagen ja Zuschauer dann, oh, eine Zumutung und sonst was. Nein, aber in dem Fall würde ich es wirklich, also ich muss ja auch selbst wirklich offensiv dafür hinstehen können und sagen können, schaut mal, ich bin überzeugt, dass das eine tolle Arbeit ist, weil, und da fehlen mir ein bisschen die Argumente.
Ja, lieber Jens, wir könnten wahrscheinlich ewig über das Thema sprechen und ich möchte dir an dieser Stelle herzlich für deine Ausführungen, für deine Einblicke und vor allem auch für deine persönliche Stellungnahme danken. Wir hoffen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein bisschen Mut gemacht zu haben, unbekanntes Terrain zu betreten und nicht gerade alles Neue zu verschreien. Also bleiben Sie immerzu neugierig. Und nächste Woche spricht Jens mit Ralf Schlatter darüber, ob das neue Jahr 2021 schön und gut wird. Schaltet Sie ein und sind Sie dabei.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald, möglichst im Stadttheater in einer Inszenierung, die aufrüttelt, bewegt und begeistert. Denn all diese drei Elemente erwarten wir uns ja von gutem Theater.
Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.